Was für eine Woche. Die USA und auch Deutschland sortieren sich gerade politisch neu. Das hat auch Folgen für die Wirtschaft. Während in den USA der Sieg Trumps geradezu euphorisch eingepreist wird, herrscht in Deutschland eigentlich eher Skepsis darüber, wie man aus dieser Misere, in der die deutsche Wirtschaft steckt, herauskommen soll. Dabei ist die deutsche Wirtschaft doch sogar gewachsen, wenn auch nur 0,2%. Die Autobauer und auch deren Zulieferer dürften nicht Teil dieses Wachstums gewesen sein. Sie stehen nach wie vor unter Druck. Derweil werden in den USA die Zinsen weiter gesenkt, was ebenfalls einen Teil zum Nachwahlkursfeuerwerk beigetragen haben dürfte. Was passiert bis zu den Neuwahlen in Deutschland? Stehen auch in Euroland nochmal Zinssenkungen ins Haus? Und wann geht es endlich bergauf mit Deutschlands Wirtschaft? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 111. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Dienstag, der 12. November 2024 und bei mir ist unter anderem der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Abend, Ulrich.
Ja, ich könnte auch ein ganz trockenes Studio-Hallo hier zu dir zurufen, aber heute sage ich auch mal guten Abend, meine Damen und Herren.
Denn wir sind heute nicht allein, wie sonst im Studio, wo wir es uns gemütlich machen, sondern wir sitzen in der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen im sogenannten Kronensaal und vor uns sitzen schätzungsweise, ja, es sind 250 Personen etwa, die sich heute hier eingefunden haben und wir feiern Deutschland-Premiere, zumindest für uns, mit dem ersten Live-Podcast vor Publikum. Für mich ein bisschen ungewohnt, ehrlich gesagt.
Ja, für mich auch. Vor allen Dingen, ich vermisse den Tourbus vor der Tür.
Ja.
Den kriegen wir auch noch.
Daran müssen wir noch arbeiten. Ja. Unser Schwester-Podcast Money on Her Mind von deiner Kollegin Gabi und meiner Kollegin Tanja, der hat das ja schon öfter gemacht.
Ja, wir haben die Frauen vorgeschickt.
Ja, genau. Die haben das für uns getestet, für gut befunden. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das heute auch mal. Also von daher, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und ich hoffe, wir haben einen schönen Abend heute. Auch wenn die Themen vielleicht ein bisschen schwieriger sind zum Teil. Denn man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll heute, weil es gibt so viele Themen. Also wir fangen an, wir hatten das Thema US-Wahl. Die Ampelkoalition ist zerbrochen. Die deutsche Wirtschaft, naja, der ein oder andere sagt, liegt am Boden, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber steckt zumindest in einer validen Krise. Und da habe ich mich gefragt, wo fangen wir eigentlich an heute? Ich würde sagen, in Deutschland.
Denn ja, die Ampelkoalition. Also ist sicherlich ein tolles Timing, dass wir reden können über diese Themen heute. Auf der anderen Seite muss man sagen, es wäre fast schwierig gewesen, in diesen Zeiten einen Tag zu finden, wo mal nichts passierte.
Genau, denn du sagst ja auch immer, nichts ist spannender als Wirtschaft. Aber hier kommt natürlich auch noch ganz viel Politik ins Spiel derzeit und die hat ja auch Auswirkungen auf Wirtschaft und Börse. Und dann lass uns doch mal anfangen mit einem Blick nach Deutschland. Die Ampelkoalition ist Geschichte. Die Parteien und die ganzen Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten potenziell treten schon in so eine Art Wahlkampfmodus ein, habe ich das Gefühl. Was hat sich denn seit letzten Mittwochabend, kann man sagen, eigentlich so getan, wo man sagt, okay, das sind so Entwicklungen, die muss man auch im Blick haben, wenn es um Wirtschaft und Börse geht, weil ich habe immer so das Gefühl, wir kommen jetzt in so eine Zeit, Ende Dezember wird wahrscheinlich der Bundestag aufgelöst. Das gibt so eine Art Vakuum jetzt vielleicht und vielleicht ist es gar nicht so gut in der aktuellen wirtschaftlichen Situation.
Naja, wir haben das Vakuum ja zumindest zeitlich heute befristet. Wir haben nach einigem Hin- und Her-Geschachere, das der Ernsthaftigkeit der Lage nicht ganz angemessen war, aber dann doch jetzt zügig einen Termin festgezurrt. Was auch bemerkenswert ist, zum ersten Mal wird bei solchen Vorgängen tatsächlich auch in diesem politischen Zusammenhang darüber gesprochen, ob wir überhaupt in der Lage sind, eine Wahl ordnungsgemäß durchzuführen.
Aber wir wissen jetzt, Papier ist genug da.
Ja, auch diese Themen, die Polen haben uns ja angeboten, auszuhelfen. Also das sind Symptome der Befindlichkeit in Deutschland. Wir haben sicherlich eine schwierige wirtschaftliche Lage, aber man muss auch sagen, die Psyche liegt am Boden. Also über Ausschläge von Gemütern kann man nicht streiten. Jeder fühlt sich so, wie er sich fühlt. Aber ich würde sagen, weil Wirtschaft so viel Psychologie ist, wird das Ganze jetzt gegenwärtig auch durch unsere Befindlichkeit hier nach unten gezogen. Und das deutet sich auch in solchen Themen an. Marktmäßig ist da nicht viel passiert.
Im Gegenteil, wir waren ja fast bei einem neuen Rekord jetzt zwischenzeitlich mal.
Naja, wir haben heute 2% am DAX mal abgegeben, aber da überstrahlt das andere Ereignis, da überstrahlt die Veränderung, die wir zu erwarten haben im Weltsystem, Politiksystem, Handelssystem, da überstrahlt alles. Wir dürfen uns da dann auch nicht zu groß nehmen. Deutschland macht 3% des Weltbruttoinlandsprodukts aus, der Weltwirtschaft aus. Unsere Kapitalmärkte sind im Vergleich noch mal kleiner zu den anderen Industrieländern. Da ist so diese 1:1-Verbindung Politik, Regierungsstabilität und Märkte nicht gegeben. Jeder weiß, es geht weiter dann im März, auch nicht mit welcher Regierung. Und an den Märkten gibt es eine Reaktion, die ist auch bemerkenswert. Am Tag, nachdem die Ampel sich selbst ausgeschaltet hat, steigt der DAX um 1,5%. Das war nämlich die Marktreaktion. Also eine größere Klatsche kann eigentlich eine Wirtschaftspolitik einer Regierung nicht bekommen. Der Aktienmarkt freut sich, wenn die Regierung nicht mehr weiterarbeitet. Das ist auch sprechend und insofern deutet das auch hin darauf, wo eben auch die positiven Seiten liegt. Es gibt jetzt auch enorme Chancen, aus den Dingen, die nicht laufen, Dinge zu machen, die wieder laufen. Und das ist es auch, was am Aktienmarkt sehr stark diskutiert wird. Aktienmarkt ist immer der Markt, wo die Unternehmensauswirkungen am unmittelbarsten gespielt werden. Natürlich diskutiert der gesamte Finanzmarkt darüber, wie geht es weiter in Deutschland. Aber es gibt eben vor allen Dingen diese Hoffnung, ja, dass es auch mal wieder nach oben geht.
Ja, apropos, ich habe ja gelesen, es ging ja nach oben, nämlich im dritten Quartal ist die deutsche Wirtschaft ja gewachsen. Da machen sich zwar alle jetzt ein bisschen drüber lustig, ja, das waren ja nur 0,2%, aber ein bisschen ging es ja nach oben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir, du hast eben schon die Befindlichkeiten angesprochen, dass wir das dann auch gar nicht so wahrnehmen wollen, weil wir sind jetzt so ein bisschen im Krisenmodus und unsere Psychologie sagt uns, ja, uns geht's ja doch ganz schlecht. Ist das wieder ganz viel Psychologie, was da auch drinsteckt, dass wir diese kleinen Hoffnungsschimmer vielleicht so ein bisschen ausblenden? Weil erwartet hat das ja eigentlich gar keiner, dass wir mal ein bisschen Wachstum haben.
Ja, das sollte man aber nicht überbetonen. Man muss schon die wichtigen Dinge und dann die Dinge, die eben morgen auch schon wieder anders sein können, unterscheiden. In der Tat, das Statistische Bundesamt, was ja unser Bruttoinlandsprodukt quartalsweise immer ausrechnet, da werden 3 Monate gebündelt und dann, wenn ein Quartal abgelaufen ist, dann wird in Wiesbaden gerechnet. Dann braucht man 20 Tage etwa. Dann hat man so eine erste Schätzung darüber.
Weil also die haben noch keine KI dafür, die das dann automatisch
macht? Das wird es irgendwann alles verbessern. Aber es ist eine unfassbar komplizierte und komplexe Aufgabe, aus dem ganzen Land zusammenzurechnen, was an Wertschöpfung erstellt ist. Naja, also nach 20 Tagen ist dann so eine erste Schätzung. Das Amt schätzt sich gewissermaßen selber. Wenn dann die erste offizielle Zahl rauskommt, dann vergehen nochmal 14 Tage. Und auch diese offizielle Zahl wird in den Monaten nach Ablauf eines Quartals durch immer weitere neue Informationen aus diesem zurückliegenden Quartal, da kommen dann weitere Umfragen, weitere Zahlen immer noch zutage, die dann eingebaut werden. Das ist der Grund, warum solche Zahlen dann auch mal revidiert werden. Und beim Bericht über das dritte Quartal kam jetzt eben eine 0,2 raus, die kann wegrevidiert werden in der nächsten Veröffentlichung. Das ist Punkt 1. So, aber das Allerwesentlichste ist ja, und das kann man an dieser Zahl auch sehr gut verdeutlichen, es geht bei den Themen in Deutschland nicht um das Bruttoinlandsprodukt in einem oder zwei Quartalen. Es geht um die längerfristige Fähigkeit dieser Wirtschaft, Wachstum und Wohlstand zu erzeugen. Die Wirtschaftler unterscheiden zwischen zwei Betrachtungsweisen. Das eine ist die kurzfristige Betrachtungsweise, nennt man Konjunktur. Wenn man kurzfristig vom Pfad des Wachstums nach unten abweicht oder nach oben abweicht. Kurzfristig heißt bei den Ökonomen ja, 3, 4, vielleicht mal auch 6 Quartale, also 1,5 Jahre. Das ist so der Bereich, wo die Konjunktur sich bewegt. Und davon zu unterscheiden ist das Wachstum. Da spricht der Ökonom von, wenn er so einen Fünfjahreszeitraum sich anschaut und mal guckt, na, was kann denn diese Wirtschaft im Durchschnitt, wenn man mal alle Konjunkturschwankungen abzieht und da durchguckt, was kann die denn so? Also man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen wie mit Wetter und Klima. Ja? Also Wetter ändert sich durch die Jahreszeiten hinweg, wird mal wärmer, mal kälter. Aber das durchschnittliche Geschehen, das wird eben durch längerfristige Themen bezeichnet. Und das ist das Klima bei den Meteorologen. Und die Ökonomen sagen eben Wachstum dazu. So, unsere Schwierigkeiten in Deutschland kommen in den letzten 2-3 Jahren zugegebenermaßen auch zu einem Teil aus diesem kurzfristigen konjunkturellen Geschehen. Da ist es so, dass die Welt halt belastet war, natürlich erstmal durch Corona und dann durch den Zinsanstieg. Da investiert halt keiner und baut halt keiner, wenn die Zinsen immer weiter nach oben gehen. Das ist eine Sache, die geht auch wieder vorüber. Die Zinsen sinken ja jetzt und da gibt es auch dann wieder ein bisschen Schub. Dann kam in der Vergangenheit die Inflation dazu, die hat auch alles gebremst. Das sind Sachen, die gehen vorüber. Aber wenn man dann schaut auf die nächsten 5 Jahre, und heute schon versucht, das vorwegzunehmen, was passiert denn da so? Dann kann man sagen, ja gut, konjunkturell, das geht vorüber, wir werden auch mal wieder wachsen. Wir haben zum Beispiel fürs nächste Jahr, da haben wir auch schon wieder runterrevidiert, also übernächstes Jahr haben wir mal ein Wachstum von 1% für Deutschland, da auch mal wieder drin, ja, ein blindes Huhn, so ungefähr. Aber wenn man sich tatsächlich fragt, wozu ist denn diese Wirtschaft in der Lage, dann kommt heraus, dass das durchschnittliche Wachstum wahrscheinlich nur bei knapp 0,5% liegt in der nächsten Zeit. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu den Jahrzehnten, die wir hinter uns haben. Wir kommen aus Zeiten 70er Jahre, noch, also schon nach dem unmittelbaren Wiederaufbau, wo wir ja fast Entwicklungslandcharakter haben, wo wir zweistellige Wachstumsraten hatten. Aber selbst in den 70er Jahren haben wir dann Wachstum gehabt von 3-4%. In den 80er Jahren waren es nur noch 2%. In den 90ern und in den 2000ern haben wir so zwischen 1-2% geschwankt und das geht jetzt hier massiv zurück auf 0,5%. Das ist das, was zum Beispiel der Sachverständigenrat, also die Wirtschaftsweisen nach ihren Modellrechnungen der Wirtschaft in Deutschland nur noch zutrauen. Und darin liegt das Problem. Das ist ein Unterschied zu früher, wo man immer mehr hatte und immer mehr verteilen konnte an Lohnsteigerungen und auch an öffentlichen Geldern. Die sprudeln ja dann auch, wenn die Wirtschaft wächst und eben die Regierungen ihre Vorhaben umsetzen konnten. Das trocknet eben alles aus. Und dieses Bewusstsein, das ist bisher von allen Beteiligten und vor allen Dingen von der Politik geleugnet worden. Ist alles nicht so schlimm. Wirtschaft geht's gut, wir haben tolle Substanz in Deutschland, eigentlich haben wir keine Probleme. Und das ist nicht angemessen. Das ist nicht angemessen, das ist alles verständlich, man kann das verstehen, weil wir in den letzten 10 Jahren wirklich eine ganz, ganz außergewöhnliche Phase hatten mit Corona und mit Nullzinsen. Da wird jeder, der an dem Prozess teilnimmt, ob Ökonom als Beobachter oder Politiker, da wird jeder verbildet, ja, das ist nicht die Normalität. Und wir kommen jetzt eben nach dieser ganzen Corona-Wirren vor allen Dingen in eine neue ökonomische Realität rein und die ist herausfordernd. Das kann man wirklich mal so sagen. Man muss nicht sagen, wir haben uns in Grund und Boden gewirtschaftet. Das ist nicht das Thema, sondern die Gründe dafür, dass es so wenig ist, sind ja zu einem großen Teil von außen an uns herangetragen. Ja, es ist ja die Demografie. Ja, wenn weniger Leute da sind, dann muss man sehen, dass die noch arbeiten, einfach produktiver arbeiten, damit genauso viel hergestellt werden kann wie vorher. Es ist schon ein Unterschied, ob es Zusammenbruch des Welthandelssystems gibt, was man jetzt mit Trump ja auch wieder diskutieren. Das sind einfach Dinge, die von außen kommen. Es ist auch ein historisches Versäumnis vielleicht, ja, dass die Klimaproblematik da ist. Aber sie trifft nun mal jetzt auch in dieser Zeit. Also es gibt viele Punkte, die von außen einfach an wirklich Herausforderungen auf uns zukommen. Und das wissen wir auch, das diskutieren wir auch schon die ganze Zeit, die Herausforderungen. Aber es wird immer so getan, als sei das als kostenlos zu machen, so ungefähr. Wir kriegen wir schon hin. Und das ist eben nicht mehr angemessen. Und was sich jetzt in den letzten 1-2 Jahren immer mehr zeigt, ist, dass wir gerade besonders schlecht ausgerüstet sind, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Denn Herausforderungen heißen, wir müssen uns wandeln, Wenn wir sagen, wir wollen klimaneutral wirtschaften, dann müssen wir auf ganz viel verzichten, was wir bisher gehabt haben. Zumindest am Anfang. Das ist vielleicht notwendig, aber hat auch niemand gesagt, hier ist immer die Transformation, die Klimawende gibt es umsonst, das kriegen wir schon irgendwie hin. Hat keiner davon gesagt, dass man bestimmte Dinge nicht mehr machen können oder dass wir tatsächlich Heizungen austauschen müssen, dass das was kostet. Ja. Es wurde immer der Eindruck erweckt, das wird schon kostenlos möglich sein. Der Staat muss ein bisschen was investieren, aber ihr müsst sonst nichts machen. Wir stellen fest, dass wir keine Firmen haben, die jetzt besonders an der technologischen Grenze oben mitspielen. Sondern im Gegenteil, unser letztes Start-up ist zwar sehr erfolgreich gewesen, beziehungsweise unser letztes Start-up, was sehr erfolgreich war, was heute im DAX ist, SAP ist 50 Jahre alt. Ja, und danach kam eben kein großes mehr. Und die großen Geschichten, Firmengeschichten von riesigen Weltmarktanteilen, die sind zum großen Teil, und da sage ich hier an dieser Stelle ja nichts Neues, in Industrien, die alt sind. Ja, die Automobilindustrie ist eine sehr alte Industrie, die wir auch mal innovationsmäßig dominiert haben, eigentlich die ganzen letzten 100 Jahre lang, aber wo wir eben eine Technologiewende jetzt nachvollziehen müssen, wo wir ins Hintertreffen gekommen sind. Das sind zwei Beispiele. Und auf einmal fällt auf, das Land hat einfach diese Herausforderung erstmal nicht so richtig gesehen und ist nicht in der Lage, diese Herausforderungen mutig anzugehen. Und wir stellen fest, dass viele Dinge, die notwendig sind, was wir brauchen, ist Flexibilität. Wir müssen uns öffnen gegenüber Neuem. Das fängt bei jedem Einzelnen an, aber wir tendieren natürlich dazu, auch erstmal alle Neuerungen abzulehnen. KI und so weiter finden wir erstmal Teufelszeug, ja, ist alles fürchterlich. Also da müssen wir bei jedem von uns anfangen. Ja, neu ist erstmal bei uns schlecht. Und dann merken wir aber auch, wie viel Mehltau über der Wirtschaft gewachsen ist. Wir zementieren das Alte, auch mit unseren Regeln, mit unserer Bürokratie. So, wenn man einen Strich drunter zieht, dann stellen wir gerade fest, wie schlecht wir eigentlich dafür ausgerüstet sind, eine Aufgabe zu machen, die ja langsam feststeht. Wir müssen uns wandeln. Das ist der Zustand, in dem wir jetzt sind. Und die Regierung, die bis jetzt dabei war, mit diesen Aufgaben umzugehen, hat das zumindest kommunikativ nicht gut gemacht. Ja, weil immer erst gesagt wurde, ach, jammert nicht so viel, so schlecht ist es doch gar nicht hier. Wir haben auch Erfolgsgeschichten. Da fahren Politiker rum, zeigen ein paar Fabriken vor, die dann hinterher nicht gebaut werden und sagen dann, ja, hier läuft's doch oder hier ist auch ein großer Impuls für eine Region. Hier machen wir doch da was mit Milliarden und hier eine Forschungsförderung, die sind ganz toll. Ja, aber dass die Forschungsförderung nicht dazu führen, dass Unternehmen in Deutschland entstehen und wenn sie entstanden sind, dass sie dann nach Amerika gehen, weil sie eben hier keine guten Bedingungen finden, das brauchen wird eben nicht dazu gesagt. Das ist der Zustand und das wurde immer dringender. Das ist, glaube ich, das, was in den letzten 4 Jahren, 3,5 sind es ja nur geworden, 4 Jahren Legislatur passiert ist. Man darf auch nicht verhehlen, dass natürlich immer mehr Störgefühle auch in Regierungskreisen aufkommen und dass ja auch viel versucht wurde. Das muss man ja sagen. Herr Lindner hat ja schon im April mal ein Papier gemacht, da standen auch viele Punkte drauf. Moratorium bei Sozialleistungen, jetzt nicht noch mehr nach oben und Entbürokratisierung, stand da alles schon drauf. Und man hat ja ein bisschen was gemacht. Ja? Man hat ja ein Entbürokratisierungsgesetz gemacht. Ja, was sich darin hauptsächlich ausgeschöpft hat, dass eben Aufbewahrungsfristen für Akten im Finanzamt nicht mehr 10 Jahre, sondern noch 8 Jahre sind. Und da wird aber keine neue Investition für nach Deutschland kommen. Also ich will damit sagen, ja, da ist immer mehr Bewusstsein auch in der Regierung, aber der Ansatz, der ist wirklich im Ansatz echt stecken geblieben. Und wenn Sie sagen, ist ja nur Auffassung von irgendeinem grummeligen Volkswirt, kann man sehr gerne machen, aber schauen Sie auf die Finanzmärkte, schauen Sie auf die Investoren in der Welt und die wenden sich von Deutschland ab. Ja, die Investitionen gehen eben nicht mehr, im Gegenteil. Hier ansässige Unternehmen gehen woanders hin. Und das ist eigentlich eine klare Sprache. Dass die Börsenkurse in Deutschland trotzdem so hoch ist, widerspricht dem zwar, aber das können wir vielleicht gleich nochmal besprechen, woran das liegt. Das ist der Punkt, an dem wir stehen. Und ich bleibe dabei, sehr viel ist auch einfach die Herangehensweise, die Kommunikation. Und ein erster Schritt besteht, glaube ich, darin, dass man jetzt auch sehr explizit sagt, ja, der deutschen Wirtschaft bläst der Wind aus vielen, vielen Richtungen ins Gesicht. Und wir wollen das nicht mehr schönreden, sondern wir sehen, dass hier eine Hauptaufgabe ist. Und das bedeutet auch, dass in einem Regierungsprogramm diese Aufgabe, die Verbesserung der Bedingungen am Wirtschaftsstandort Deutschland, ganz nach oben kommt. Wenn man damit anfängt, hat man schon mal einen Angang gefunden. Es müssen natürlich substanzielle Maßnahmen da rein, in so eine Priorität. Aber dann ist das schon mal ein anderer Ton.
Das hast du eben die Autobauer erwähnt. Die sitzen ja nun hier quasi mehr oder weniger vor der Haustür und auch ganz viele Zulieferfirmen, die irgendwelche Systeme bauen oder Felgen oder was auch immer. Also es sind ja ganz viele Sachen, die da immer zugeliefert werden auch. Auch die sitzen alle hier vor Ort quasi sozusagen in der Region und sind hier ganz tief verwurzelt und verankert. Die Branche, du hast sie eben ja auch als sehr plakativ mal rausgezogen, die ist ja wirklich ja unsere Vorzeigebranche gewesen über Jahrzehnte. Und was SAP als Startup war, war ja die Automobilbauer auch mal als Startup. Die sind ja auch hier gestartet, mehr oder weniger, mit ihrer Idee, wir machen jetzt Motorkutschen. Ja, wurde ja auch erstmal belächelt, das klappt doch nie. Und ja, wir haben gesehen, was draus geworden ist. Aber die Branche, die steckt natürlich jetzt in der validen Krise. Und da kann man sich natürlich schon fragen, wenn man die mal hernimmt, liegt es denn tatsächlich nur an der Bürokratie und an dem fehlenden Investitionsanreizen oder sind da nicht auch hausgemachte Probleme drin, wo man dann sagt, naja, die müssen sich auch wandeln tatsächlich?
Also da bin ich zu wenig Autoanalyst. Da gibt es ja auch gerade bei uns, bei der Deka und bei den vielen anderen Kollegen im Markt dann sehr viele Leute, die sich das von außen sehr gut ansehen, insbesondere die Finanzzahlen. Aber natürlich ich hab auch den Eindruck, dass natürlich auch eine Hybris dabei ist von denjenigen, die schlichtweg einfach jahrzehntelang unangefochten an Position 1 der Weltliga gespielt haben, wo vielleicht eine Unterschätzung dessen stattfindet, dass auch andere Standorte, andere Länder, andere Firmen sich auch mal wieder regen können und mal entwickeln können. Das ist sicherlich eine Komponente, ohne dass ich jetzt hier alle Managementfehler der deutschen Automobilfirmen aufführen könnte, steht mir auch nicht zu. Aber ich glaube schon, dass so eine Komponente dabei war, denn überrascht hat schon auch uns Volkswirte, mit welcher Geschwindigkeit jetzt in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren, insbesondere die chinesische Volkswirtschaft zu einem Klon der deutschen Volkswirtschaft geworden ist. Bis hierher waren sie der, ja, nicht kleine Bruder, sondern der Schüler der deutschen Volkswirtschaft. So hat man sie immer empfunden. Die deutschen Mittelständler haben in den 90er Jahren auf die Frage, naja, wenn man in China produziert und auch mit einem chinesischen Unternehmen produziert, gibt man denn dann seine Technologie denn nicht weiter und ist das nicht ein Nachteil? Da kam immer die Antwort, naja, okay, das ist richtig, aber wenn die Chinesen in der Lage sind, das zu adaptieren, was wir hier machen, dann sind wir in Deutschland schon wieder 3 Schritte weiter. Das war die Herangehensweise in diesen Jahren. Und es überrascht schon, glaube ich, viele, wie schnell eben rein technologisch China in der Lage ist, gewesen ist und jetzt eben auch ist, nicht nur gleichzuziehen, sondern eben auch neue Impulse zu setzen. Und da kommt dann natürlich die bange Frage auf, ist das Geschäftsmodell Chinas nicht vielleicht sogar noch ein erweitertes von Deutschland? Denn das deutsche Geschäftsmodell ist jetzt nicht unbedingt das, was du gerade angesprochen hast. Das war früher mal wirklich der Fall, vor 100 Jahren, als wir hier Innovationen hatten, Basisinnovationen hatten. Diejenigen, die heute noch im Firmennamen stecken, die Daimlers und die Benzes, tatsächlich auch für Technologie standen und das dann ausgerollt haben und sich diese Firmen dann wirklich zu riesigen Firmen entwickelt haben. Das hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland eigentlich nicht mehr das Modell abgegeben. Es war nicht so, dass in Deutschland der Computer, naja, mitgebaut haben wir alle noch dran.
Ja, Konrad Zuse, glaube ich.
Ja, Zuse, genau. Ja. Aber da ging es schon los, dass die geschäftliche Umsetzung nicht mehr in Deutschland stattfand. Da muss dann sehr viel Geld reingepumpt werden in solche Firmen. Vielleicht ist es auch ein Unterschied zu den 20er Jahren aus dem letzten Jahrhundert. Aber das wanderte dann sehr schnell in die USA ab. Die deutsche Industrie konnte aber trotzdem einen sehr, sehr veritablen Platz in der Weltwirtschaft erobern, darüber, dass man Technologie, die vorhanden gewesen ist, auch durchaus höhere Technologie, eben in ganz viele Verwendungsbereiche, in viele, viele Branchen anwendete, mit einer hohen Qualität und auch hohen Stückzahlen, mit Verlässlichkeit, auch mit guten Servicepaketen anbot auf der Welt und viele, viele dankbare Abnehmer fand. Das setzte aber immer voraus, dass man die Technologie auf der Welt, die da war, eben verwenden konnte für die Produktion. Als der Computer kam, hat man das auch anstandslos geschafft. Man hat eben auch hier diese Technologiesprünge mitgemacht. Wo jetzt viele Technologieexperten zweifeln, ist, ob wir bei den letzten Technologiesprüngen, und die gehen ja immer schneller, dann kam das Internet, die Plattformökonomie und jetzt kommt die künstliche Intelligenz, ob wir und die deutschen Firmen da eben know-how-mäßig noch richtig einen Schritt halten. Und ob da die Anstrengungen, die hier gemacht werden, eben auch geschäftlich umsetzbar sind. Das ist schon ein Fragezeichen. Abseits von diesem Fragezeichen ist die deutsche Aufstellung mit den vielen, vielen Firmen, vor allen Dingen das Unternehmertum in Deutschland, ein ganz großer Gewinn fürs Land. Was wir hier an Initiative haben von Menschen, die auch irreflexibel sind, das ist beachtenswert und es hat dazu geführt, dass Deutschland in den letzten Jahren ja schon mal so kleinere Krisen gut überstanden hat. Es sind ganze Industrien in den 80er Jahren abgewandert nach Asien, weil dort so billig zu produzieren war. Das konnten wir alles durch neue Themen, durch Innovationen ersetzen hier. Die Japaner haben sich eingeklinkt mit Toyota in den Automarkt und die Koreaner kamen auch alle. Das konnte man alles sehr gut verdrücken, weil man eben sein eigenes Modell weiterentwickelt hat, weil man die Nase immer ein bisschen noch nach vorne gebracht hat. Dieser Glaube, der ist kleiner geworden. Das ist, wie gesagt, dieses technologische Fragezeichen, was da steht. Da kann man auch jetzt von Regierungsseite nicht sofort was dagegen tun. Das müsste eine längerfristige Strategie sein. Da sind wir im Bereich von Industriestrategien. Aber das ist etwas, wo sich zeigen muss, wie weit die Firmen eben mithalten können. Deutschland verliert zurzeit Marktanteile, China wird ein immer größerer Konkurrent, und zwar nicht nur im Fahrzeugbau, sondern auch im Maschinenbau. Wir können darüber reden, dass es ganz andere Strategien sind in China, die da angewendet werden. Die schießen nämlich bildlich gesprochen mit Schrotkugeln, das heißt also wirklich mit einer breiten Ladung, um halt irgendwas zu treffen. Da ist unglaublich viel Geld, geplantes Geld im Spiel, was ja eben dazu führt, dass die Europäer sagen, Mensch, ihr macht ja mit Subventionen, macht ja die Märkte kaputt, macht so viel an staatlichem Forschung und setzt das um in Produkte, dann produziert ihr die auch noch billiger und überschwemmt die Weltmärkte. Das ist ja gerade der Streit mit der Europäischen Union, aber es kommen eben Ergebnisse raus. Jetzt kann man sagen, ja gut, warum machen wir das nicht auch so? Ja, warum machen wir es mit der blöden Schuldenbremse hier? Wir können auch, wir haben ja Spielraum, wir können auch mal ein paar Billionen in die Hand nehmen und die dann eben auch verteilen. Muss man natürlich wissen, dass die Kehrseite der chinesischen Strategie darin besteht, dass für die Konsumenten in China nichts mehr übrig bleibt. Die Strategie, die Politik ist so auf die Schaffung von Fabrikkapazitäten ausgerichtet, dass man immense Überkapazitäten erzeugt und dass die Löhne und Gehälter in China kaum steigen. Und dass der Staat keine Steuereinnahmen hat und man den Konsum und die Entwicklung des Wohlstandes im eigenen Land ganz, ganz offensichtlich und auch offiziell zurückstellt. Hinter einer Strategie, die Weltmärkte zu erobern. Das heißt im Endeffekt eigentlich alle Industriemärkte, und da sind die Chinesen sehr ähnlich den Deutschen. Für die Deutschen ist eigentlich Wirtschaft auch nur das, was man anfassen kann, also was man produzieren kann. So das, was wir machen hier, Podcast, ist keine Wirtschaft, das ist hier Unterhaltung. Das ist
Dienstleistung.
Wollen die Chinesen auch in diesen klassischen Industriebereichen eben, da wollen sie Nummer eins werden, koste es, was es wolle. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Wo das hinführt, weiß man nicht, aber man muss auch sehen, dass China in große Schwierigkeiten erstens gefahren ist und zweitens auch weiter fährt. Das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen, aber so einfach, wie sich das jetzt hier anhört, ist es auf gar keinen Fall. Und umgekehrt ist unser Modell hier, dass wir sagen, wir lassen das mal die Märkte machen, auch ein sehr, sehr gutes. Und ich habe ein ziemlich großes Vertrauen darin, dass die Unternehmer hier in Deutschland eben auch diese Herausforderungen umsetzen können. Und wenn ich sage, was kann die Regierung dann machen? Ja, da sind wir wieder bei dem Schritt davor. Die Bedingungen für Flexibilität, die Bedingungen für Unternehmertum in Deutschland, das Bekenntnis dazu, dass man wirtschaftliches Wachstum haben möchte, das zu äußern und daran umzusetzen, dass man die Rahmenbedingungen hier verbessert, dann wird auch der Motor Deutschland auch wieder ansprechen. Das ist meine Herangehensweise. Wollen wir mal sehen, was in den nächsten Jahren vielleicht in die Richtung geht.
Da müssen sich nur noch alle dran halten, dann läuft es ja wieder, ne?
Naja, was heißt alle dran halten? Der Staat ist dazu aufgerufen, Rahmenbedingungen zu setzen. Und bleiben wir bei diesem Thema Bürokratie. Es ist ein großer Hemmschuh. Es ist auch mittlerweile psychologisch ein Hemmschuh, weil keiner mehr Lust hat. Wird ja ständig drüber geredet, die ganzen Runden von den Handwerkern im Fernsehen, die erzählen, dass sie am Wochenende nur noch Berichtspflichten ausüben, haben wir auch gestern gerade wieder gehabt. Das sind ja Dinge, die offensichtlich sind. Wer sich dann dran hält, das wissen wir gar nicht. Das ist ja immer das Geheimnis der Marktwirtschaft. Ich als Regierung weiß nicht, wer von den vielen Leuten, die hier sitzen oder die da draußen sind, wer was erfindet. Das ist ja gerade der Vorteil der Marktwirtschaft. Aber wenn ich schon von vornherein sage, also das ist tabu, das dürfen wir nicht machen, die Technologie, die auch nicht, wir fördern nur das und wir fokussieren uns nur auf das, dann ist das eigentlich nicht das, was wir kennen in Deutschland, was uns auch erfolgreich gemacht hat.
Lass uns mal über den Teich springen, denn auch die beschäftigen sich ja ziemlich mit China, in den USA nämlich. Da hatten wir auch einen Regierungswechsel. Und auch da haben die Märkte sehr positiv reagiert erstmal auf den Regierungswechsel jetzt hin zu Trump. Biden hat ja auch schon gesagt, er sorgt für einen geregelten Übergang. Es gibt schon die ersten sogenannten Transition Teams, die in den Ministerien sitzen und für den geordneten Übergang sorgen sollen. Das ist ja eigentlich was, das müsste und hat ja auch den Kapitalmärkten gut gefallen. Weil wenn ich eins gelernt habe in den letzten 4 Jahren, dann ist es Unsicherheit und Zweifel, das ist Gift für die Kapitalmärkte, dann geht's bergab.
Ja, jetzt haben wir gerade für Deutschland gesagt, Unsicherheit jetzt bis zum Wahltermin zumindest. Und es stimmt auch, hier werden natürlich die tollen Bruttoinlandsproduktzahlen fürs dritte Quartal werden wieder konterkariert werden, weil im vierten wird nicht viel passieren. Die Unternehmen werden alle sagen, wir warten jetzt mal, wie es jetzt weitergeht.
Aber das ist doch Weihnachten.
Ja, Weihnachtsgeschäft, ja, mit der Stimmung möchte ich wissen, wie das Weihnachtsgeschäft ausfällt.
Also, wir haben uns ja drüber unterhalten im Podcast.
Ja, die Daten, die jetzt reinlaufen, darf man jetzt nicht für so wichtig nehmen. Wesentlich ist, wie es halt tatsächlich jetzt im Februar dann weitergeht in Deutschland. Unsicherheit in den USA war eigentlich vor der Wahl ja vorhanden. Und man hat das am Kapitalmarkt auch gesehen. Man hat gesehen, je nachdem, wie die Wahlchancen standen, zu Anfang eben sehr stark für Trump, als er noch gegen Biden antrat oder Biden gegen ihn angetreten ist. Dann der Wechsel zu Harris. Kamala Harris hatte große Euphorie am Anfang. Die Märkte haben das sofort gespiegelt, haben das Harris-Programm aufgenommen in ihre Erwartungen. Und bis zum Wahltag, wo es dann sehr, sehr klar war, wurden dann wieder die Erwartungen für das Wirtschaftsprogramm von Donald Trump eingepreist. Und die sind, dass die Unternehmen weiterhin eine gute Zeit haben werden. Wie im ersten Turnus auch. Den Unternehmen wird es weiter gelingen. Die Maßnahmen von Donald Trump sind für 5% steigende Unternehmensgewinne in den USA allein gut. Wenn man sich vor Augen führt, dass so 5-10% jährlich von den Märkten so angenommen werden im Durchschnitt der Unternehmen, dann ist das schon mal zumindest eine Jahresmiete fast, die da einfach durch die Regierung kommt. Das sind die Steuersenkungen, die er nochmal für die Unternehmen vorsieht. Dann will er weniger Regeln, Deregulierungen machen und das ist für eine ganze Reihe von Branchen eben auch gut. Auch die genannten Branchen, gerade im Umwelt- und Klimabereich, die fossilen Branchen leben auf. Umgekehrt natürlich die bisher fortschrittlichen Branchen für eine Klimawende haben dann eher jetzt auch Gegenwind. Das heißt also, die Unternehmen werden weiterhin gute Gewinne machen. Das ist die Erwartung. Nicht zuletzt auch wegen der Zölle.
Jetzt kommst du mit den Zöllen.
Jetzt komme ich
das mit den Zöllen. Das Damoklesschwert. Ja. Da sind wir wieder bei den Automobilbauern. Ja. Die haben alle schon Angst davor. Die Zölle kommen.
Ja.
Ich habe übrigens gelesen, ich lese ja tatsächlich vor dem Podcast auch ein bisschen, was, über was wir so reden. Es gab in den USA schon mal sowas in der Art, in den 1930er Jahren, 1930, den, ich muss es nachlesen, Smoot Hawley Tariffs Act. Da wurden bei 25 Ländern einfach Zölle erhoben. Und heute ist es wohl so, dass Experten, ich nehme an, das sind Volkswirte hauptsächlich, die das nochmal durchgerechnet haben, sagen, naja, diese Maßnahme hat die große Depression in den USA nochmal deutlich befeuert. Das heißt, die Inflation auch nochmal angetrieben und insbesondere auch die Gegenzölle auf der anderen Seite, beispielsweise in Deutschland, hat auch nochmal die Inflation weiter angefeuert. Das ist ja was, was wir heute dann da auch sehen werden eigentlich, oder? Das wird auch durchgereicht, die Zölle.
Ja, das ist richtig. In der Geschichte, in der Betrachtung des letzten Jahrhunderts gilt nicht nur der Schwarze Freitag 1929 als Grund für die Weltdepression, die 10 Jahre lang wirklich das Bruttoinlandsprodukt in den meisten Ländern lahmgelegt hat, die Arbeitslosigkeit von bis zu 20% und darüber hervorgerufen hat, über Jahre hinweg schwerste gesellschaftliche Verwüstungen angerichtet haben. Also es ging los mit dem Schwarzen Freitag, es war eine Finanzkrise, mit der es losging. Aber es ist heute eben in Übereinstimmung bei der geschichtlichen Rückbetrachtung, dass dann noch weitere Faktoren dazukamen, die diese Krise eben dann so richtig ausgerollt haben, richtig breit gerollt haben, wie ein Kuchenteig. Und dazu gehörte auch die Zollpolitik der Länder, die dann ab 1930, der dieser US Tariffs Act, der kam 1929. Smoot Hawley. Ich kenne den Namen nicht mehr, aber die Zollmaßnahmen sind natürlich feste Größe bei wirtschaftshistorischen Betrachtungen. Die kamen 1930 dann in Kontakt. Da gab es dann auch sehr viele Gegenzölle. Und die waren in der Tat verheerend. Was ist die Parallele zu heute? Gut, erstens, das ist vielleicht auch mal ganz wichtig festzustellen hier. Wir wollen ja nicht nur das Problematische sehen, sondern wir haben zurzeit die Situation, dass wir viele Herausforderungen haben. Aber wir haben zum Glück keine Finanzkrise. Wir haben zwar, und das ist ein großer Kontrast, viele Menschen fragen sich ja, wie kann es sein, dass die ganze Welt zusammenbricht und der DAX macht immer neue Höchststände, der Dow Jones und der S&P in Amerika immer neue Höchststände, was ist da los? Und ein Teil der Antwort liegt darin, dass das Finanzwesen funktioniert. Im Gegenteil, das Finanzwesen ist eigentlich dabei, sich eher zu normalisieren. Also in der Weltpolitik haben wir ein großes Chaos und einen großen Aufbruch zu was auch immer für Ufern. In der technisch gesprochenen internationalen Makroökonomie haben wir eine Beruhigung. Beruhigung wovon? Naja, von dem Meteoreinschlag, der die gesamte Ökonomie, Mechanik auf der ganzen Welt getroffen hat, Corona. Corona war ein derartiges Ereignis, war ein Jahrhundertereignis. Ein Ausschlag von Seismographen, ökonomischen Zahlen, die fast gar nicht messbar waren. Beim Bruttoinlandsprodukt hat er den größten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in der Welt, der jemals aufgezeichnet worden ist in der Geschichte. Umgekehrt gab es den größten Zuwachs von 3-4 Quartale später an Bruttoinlandsprodukt, nachdem der Lockdown vorbei war, den man jemals aufgezeichnet hat. Nach diesem Anstoß, nach diesem Einschlag ging eine Welle durch alle möglichen Bereiche der Volkswirtschaft. Nach dem großen Auf und Ab bei der Wirtschaft kam die Inflation. Inflation ist zumindest zum Teil ein Kind der Corona-Zeit. Ein Inflationsanstieg, wie wir ihn seit 50 Jahren nicht mehr gehabt haben. Dann kam als Reaktion auf diesen Inflationsanstieg ein Zinsanstieg, wie wir noch niemals gehabt haben, in der Geschwindigkeit. Alles Dinge, die allein schon ausreichen, um dem einen oder anderen Konjunkturforscher Sorgenfalten auf die Stirn zu zimmern. Und die Weltwirtschaft hat das alles und vor allen Dingen auch die Corona-Zeit im Grunde überstanden. Wir haben es geschafft, eben nicht in eine weltweite Depression abzurutschen aus dieser Zeit, sondern wir haben es geschafft, das alles stabil zu halten. Und in der Makroökonomie sind wir jetzt immer noch auf einem Weg, wo sich die Dinge normalisieren. Die Inflation geht wieder zurück auf 2%. Können wir gleich mal besprechen, wie weit das der Lebenswirklichkeit der Menschen entspricht. Das ist ein wichtiges Thema, aber für die Zentralbanken ist erstmal wichtig, was man misst. Das geht eben zurück. Die Zinsen gehen auch wieder zurück. Da beruhigen sich die Dinge. Und das ist ein großer Unterschied zwischen den 30er Jahren, wo wir wirklich mit einer historischen Finanzblase, die da platzte, anfingen. Dann die Zölle. Ja, es ist überhaupt wieder, dass Zölle eingesetzt werden, ist seit dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal. Das ist, also die ganzen Kollegen mussten erstmal ihre Lehrbücher von der Uni wieder raus und Zoll, ja, steht denn das, wie wirkt denn das? Und da sieht man eben auch diese historische Wende, die da passiert ist. Das liegt daran, dass man eben auch die Erfahrung aus den 30er Jahren erstmal ad acta legen wollte und sagen wollte, also Zölle sind nicht gut für die weltweiten Wohlstand, wir wollen Zölle abbauen. Und seit dem Zweiten Weltkrieg waren es die USA, die alle anderen Länder, alle wesentlichen Länder im Welthandel angesprochen hat und gesagt hat, wollen wir nicht Zölle und Handelshindernisse auf dieser Welt abbauen, es geht uns hinterher allen besser. Und Amerika ist in dieser Zeit auch mit gutem Beispiel vorangegangen. Die haben dann immer gesagt, also bei diesen Verhandlungsrunden, naja, also wenn wir uns nicht einigen hier, passt mal auf, wir machen das einfach. Wir sind die Größten auf der Welt, wir streichen unsere Zölle, wir erwarten von euch, dass ihr das auch tut, aber wenn es der eine oder andere nicht macht, dann eben nicht. Und das führte dann nach 30 Jahren dazu, dass man auch eine Gesellschaft dafür gründete, die Welthandelsorganisation, die WTO, und die hatte dann Regeln. Da hieß es dann, naja, also wenn der eine Zoll abbaut, wenn du dabei sein möchtest, dann musst du auch die Zölle abbauen. So, und das hat dazu geführt, dass das durchschnittliche Zollniveau, was eben nach diesen berüchtigten...
Smoot Hawley.
Ja, danke. In Amerika bei 60% lag. 60% auf alles. Ja, jetzt kommen wieder Tiernahrung auch. Ja, 60% war das durchschnittliche Zollniveau. Nach diesen
Smoot Hawley.
Ja. Am Ende, das heißt also vor dem jetzigen Trump Act vielleicht, ist das Zollniveau bei 5% gewesen. Das sind die Verhältnisse. So, jetzt geht es darum, 60% Zölle auf China, 20% auf alle anderen Länder. Das ist natürlich schon eine Riesenwende, aber eben nicht das Ausmaß, was damals herrschte, Anfang der 30er Jahre. Heißt nicht, dass es deswegen besser ist, aber heißt nur, dass es eben nicht die gleiche Vehemenz hat. Und es kommt natürlich erstens darauf an, wie wird es tatsächlich werden. Wir kennen ja die Unberechenbarkeit von Trump. Wenn er schnell auf den Golfplatz möchte und die Sache abschließen will, dann kommt halt das raus, was der letzte Berater, mit dem er gesprochen hat, gerade losgeworden ist. Und wenn der sagt, also machen wir die Zölle doch nicht alle auf einmal, sondern ein bisschen gestreckt, das ist auch sinnvoll, weil, wenn die Zölle alle auf einmal kommen im Frühjahr, dann wird es ziemlich sicher eine Inflationswelle geben in Amerika. Nicht so hoch wie die bisherige, nicht 10%, aber immerhin doch 1% kann das sein. Und dann wird der Präsident, der mit der Aussage, ich mache euch die Inflation weg, die hat er ja im Wahlkampf gehabt, die Inflation kommt von Biden, der kann das nicht, der wird dann gleich in eine Inflationswelle reinlaufen. Also, wenn er das einfach anders anordnet, diese Zölle, und die schrittweise, branchenweise einleitet. Das heißt also, wenn er erstmal mit den anderen spricht, was bietet ihr mir? Dann, oh, dann lasst ihr euch ein bisschen Zölle nach. Wenn so ein Regime kommt, damit rechne ich eigentlich auch, dann ist eben die Wirkung dann auch wieder noch gestreckter. Insofern, es ist jetzt wichtig, was wird wirklich konkret gemacht? Wir wissen, dass Wahlkampf und dann tatsächliche Umsetzung zwei Paar Schuhe sind. Und vor dem Hintergrund, wenn wir mal auch hier einen Strich drunter ziehen, was hat die Wahl Donald Trumps jetzt bei uns für eine Veränderung in der Sichtweise erzeugt, dann würde ich sagen, wir haben einige Effekte von dem, was da kommt, jetzt in unsere Prognose eingebaut. Und das bedeutet, dass wir etwas mehr Inflation in Amerika erwarten, auch etwas geringeres Wachstum in Amerika erwarten, insbesondere aufgrund eben der Zollthematik. Das bewegt sich aber im Umfeld von einigen Zehntel Prozentpunkten an Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, es ist nicht die Welt, was im nächsten Jahr passiert. Es bricht nicht alles zusammen, auch hierzulande nicht. Wenn man von oben drauf schaut, sind auch hier die Effekte beherrschbar. Wenn man reingeht, gibt es sicherlich einige Firmen, die ganz schön stöhnen werden über Branchen, die ganz schön stöhnen werden über die Zölle. Aber wenn wir von oben drauf gucken, das ist unser Job, dann wird man sagen, ja, da gibt es ein bisschen weniger Wachstum und hier gibt es ein bisschen mehr Inflation und in Europa wird es natürlich auch nicht förderlich sein fürs Wachstum. Aber es ist nicht so, dass wir deswegen in Rezession fallen. Das ist völlig übertrieben. Deswegen viel Bohai jetzt darum, was macht er im nächsten Jahr, was passiert? Aber eigentlich müsste man sich fragen, was leitet er denn für Weichenstellungen ein? die sich dann auch erst in den nächsten Jahren zeigen werden. Und da spielt, glaube ich, mehr Musik als das, was jetzt an Zahlen, Schubserei jetzt fürs nächste Jahr passiert. Da ist so viel jetzt gar nicht drin.
Apropos Zahlen, Schubserei. Das ist ja auch so ein Thema, mit dem du dich gut auskennst. Die Zinsen. Da wird ja auch wieder viel geschubst nach unten. Die Federal Reserve, abgekürzt immer schön mit dem Kürzel Fed, die hat ja letzte Woche die Zinsen mal runtergenommen wieder. Das sollte eigentlich erst passieren, wenn die Inflation auch deutlich runterkommt. Das hieß es zumindest immer, oder wenn die zumindest rückläufig ist. Du hast schon gesagt, Trump hat Wahlkampf damit gemacht. Nein, die Inflation, die ist ganz schlimm, die ist auch noch hoch. Jetzt hat die Fed aber die Zinsen gesenkt, also muss die Inflation ja eigentlich auch ein bisschen zurückgekommen sein.
Ja, ich glaube, wir haben es im letzten Podcast auch schon mal angesprochen, aber das ist durchaus ein wichtiges Thema. Wenn man sich die Reportagen aus Amerika anschaut, dann stöhnen die Leute über die Preise, über die höheren Preise. Und wenn man in Deutschland rumhört, stöhnen die Leute auch um die höheren Preise. Und die Preise sind ja auch höher als
vorher. Essen gehen ist teuer geworden. Vorher.
Genau. Und dann sagen die Leute natürlich, was erzählt ihr uns hier, die Inflation ist zurückgekommen. Sie ist nicht zurückgekommen, es ist immer so teuer alles. Ja, das ist auch vollkommen berechtigt, dieser Eindruck. Das ist auch ein Zeichen dafür, wie tückisch und wie zerstörerisch Inflation ist. Man muss Inflation vermeiden. Und nicht umsonst haben wir, was Geldthemen angeht, einen klaren Übereinkunft. Zumindest in den fortgeschrittenen Industrieländern. Mit Geld spielt man nicht. Und mit dem Geldwesen spielt man auch gar nicht. Das heißt, Inflation ist zu vermeiden unter allen Umständen. Jetzt haben wir gerade eine große Inflationswelle gesehen. Ich würde die so beurteilen, dass das kein systematischer Fehler der Politik gewesen ist, geschweige denn Absicht, diese Inflation entstehen zu lassen, sondern es waren ganz außergewöhnliche Umstände. Ich habe gesagt, Corona war ein Jahrhundertereignis. Es war auch eine falsche Reaktion der Wirtschaftspolitik auf Corona, nämlich, dass gerade die Amerikaner viel zu viel Geld über der Volkswirtschaft ausgeschüttet haben, im Glauben, sie damit zu stabilisieren. Und das war auch richtig und wichtig, nur es war einfach zu viel. Und die Ironie des Schicksals ist, dass gerade die Regierung Biden einen Fehler gemacht hat am Anfang, in gutem Glauben, in gutem Willen. Die erste Amtshandlung von Biden war, dass er auch sagte, ich kann auch Wirtschaft stützen. Die ersten Gelder sind ja von Trump, Stützungsmaßnahmen für die Corona-Ökonomie in Amerika, sind ja von Trump noch bewilligt worden, weil da hat er auch Vernunft. Er hat gesagt, das Schiff muss stabilisiert werden hier. Hat nur Wert darauf gelegt, dass auf jedem Scheck sein Name stand, damit die Leute denken, er hätte sich selber von seinem Konto überwiesen. Wollte also auch darauf noch Kapital schlagen. Aber als Biden dann ankam, nach dem Regierungswechsel, war seine erste Amtshandlung, nochmal ein Konjunkturstützungsprogramm von 2 Billionen US-Dollar auszurufen, was in der Rückschau nicht notwendig gewesen war, weil die amerikanische Wirtschaft war schon wieder dabei, sich aufzurichten. Corona war schon langsam dabei, besiegt zu werden. Und diese 2 Billionen, das war der Nukleus, das war der Grund oder ein Grund für die Inflation, die danach kam. Also er ist dann über seinen ersten Fehler gutgläubig mehr oder weniger gemacht, aber ist er gestolpert, weil die Inflation hat ihm 4 Jahre später dann das Genick gebrochen, weil der Trump gekommen ist und hat gesagt, er kann es nicht. Wobei das eben nicht eine Regierung in einer so hohen Krisenphase wie der Corona-Krise anzulassen ist. Das war das erste, und der zweite Inflationsgrund war der Angriff im Osteuropa mit den Energieschocks, den wir da hatten. Das ist der Grund für die große Inflation. Das hat nichts mit Fehlverhalten von Regierungen zu tun. Nein, Inflation ist zu vermeiden. Auf diesem Weg sind wir jetzt auch wieder. So, und wie ist das jetzt mit dem Wahrnehmen, mit der Psychologie? Naja, also wenn uns das Bundesamt sagt, die Inflation ist wieder im Griff, dann sagt das Bundesamt damit einfach nur, dass die Inflationsraten jetzt wieder bei 2% liegen. Und das ist die natürliche Körpertemperatur, wo ein Ökonom sagt, also 2% Inflation, nicht zu viel, nicht zu wenig, ist genau richtig. Fühlt sich die Wirtschaft am wohlsten.
Da also 37 Grad für die Wirtschaft sozusagen.
Richtig, das ist genau das, was eben die beste Umgebung, Nährlösung für Wirtschaftswachstum darstellt. Wir hatten ja mal 10%. Ja. Also wenn man jetzt sagt, die Raten sind wieder zurückgekommen, dann ist das eben eine gute Nachricht. So, für mich als Konsument ist es aber natürlich so, dass ich immer noch 26 Euro jetzt im Restaurant bezahle, ist meinem Beispiel statt 20 Euro von vorher. Was habe ich denn jetzt davon, dass die Inflation zurückgekommen ist? Wie kriege ich denn meinen Lebensstandard wieder? Weil das ist ja Kaufkraftverlust, die ich habe, wenn ich jetzt überall mehr zahlen muss. So, und die Antwort lautet ja, der Kaufkraftverlust, der wird wettgemacht, nicht darüber, dass die Preise wieder sinken, sondern dass die Einkommen steigen. Ja? Das ganze ökonomische Geschehen findet, wenn die Inflationsepisode abgeschlossen ist, findet auf höheren Preisen und höheren Einkommen statt. Das ist es. Und diese Phase, wo die Einkommen aufholen, die dauert 2-3 Jahre. Und da sind wir auch noch mittendrin. Wir haben in Deutschland auch noch nicht die Kaufkraftverluste vollständig aufgeholt. Und es wird auch mal schwieriger, weil die Wirtschaftslage schlecht ist. Wir haben heute den IG Metallabschluss gesehen. Das ist sehr, muss man sagen, das ist sehr, sehr verantwortungsbewusst, was die Vertragspartner da gemacht haben. Das ist also nicht sehr kostentreibend. Aber es ist natürlich die Aufgabe schon, diesen Kaufkraftverlust wiederherzustellen. Das dauert eine Weile. Und in der Zeit, wo es eben noch nicht passiert ist, sagen die Leute natürlich, für mich hat die Inflation noch nicht aufgehört, weil ich ja immer noch unter diesen Preisen leide. Meine Voraussicht wäre, dass in 4 Jahren das Thema durch ist, weil die Leute dann registrieren, ja, ja gut, ich habe ja auch höheres Einkommen, ich kann ja auch für 26 Euro jetzt ins Restaurant gehen, ohne am Monatsende einen Kredit aufnehmen zu müssen. Insofern wird man das dann langsam registrieren und dann ist das Inflationsthema wirklich weg. Aber wir sind noch in so einer Zwischenphase. Wie gesagt, man sieht daran, was eben Inflation für zerstörerische Kräfte auswirkt. Deswegen muss sie verhindert werden und die Notenbanken sind dafür da und die registrieren, dass die Inflation tatsächlich zumindest in Europa ganz gut im Griff ist. Und das ist der Grund, warum die Zinsen sinken. In Amerika ist die Inflation eben gar nicht so gut im Griff. Und wenn der Trump jetzt wirklich noch was draufsetzt, dann muss eigentlich die Verantwortliche für die Inflation in Amerika, das ist die amerikanische Notenbank, sagen, so, stopp, wir müssen die Zügel wieder anziehen, um diese Inflationsgefahren, die da im Raum sind, zu dämpfen. Und deswegen können wir die Zinsen nicht so schön stark senken wie die Europäer. Und genau das ist die Schlussfolgerung, die auch die Finanzmärkte jetzt nach der Wahl von Donald Trump eingestellt haben in den Preisen. Man rechnet damit, dass die Fed eben nicht mehr so stark die Zinsen senken kann. Nicht mehr auf 3%, sondern wahrscheinlich nur noch auf 4% und dann im nächsten Jahr eine Pause machen wird. Das hat aber nichts mit der europäischen Zinslandschaft zu tun. Wir sind mehr oder weniger halbwegs unabhängig von Amerika. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich weiter die Zinsen senken. Wir können es auch tun. Aber wenn sich das Zinsgefüge zwischen zwei Volkswirtschaften dann tatsächlich vergrößert, der Zinsunterschied, dann gibt es ein Ventil, was dann aufgeht, und das ist der Wechselkurs. Und das bedeutet dann, dass der amerikanische Dollar zumindest für diese Zeit des Übergangs im nächsten Jahr wahrscheinlich noch stärker wird. Er hat jetzt schon zugelegt, aber dass das noch ein bisschen weitergeht. Vielleicht erreichen wir auch wieder die Parität, 1 Euro, 1 Dollar. Ja, und damit fangen dann die wirtschaftspolitischen Regierungsprobleme von Herrn Trump an, denn starker US-Dollar, der ist nicht gut fürs Wachstum und den will er auch gar nicht und überhaupt passt ihm das überhaupt nicht in Kram. Und dann müssen wir sehen, was er dann macht, ob er Druck ausübt auf die amerikanische Notenbank. Das sind alles die Dinge, die jetzt gewälzt werden. Aber das ist nichts, was ein Automatismus ist und das muss man beobachten im nächsten Jahr. Also die höchste Festung der Institutionen, die wir hier so aufgebaut haben, auch einschließlich unseres Wirtschaftssystems, die höchste Festung, die man schleifen muss, wenn man alles Erdboden gleich machen will, ist die Zentralbank. Weil sie hat eine Unabhängigkeit, sie ist von Technokraten besetzt, die alle die Übereinkunft, den Konsens der Gesellschaft widerspiegeln. Wir sind dafür da, für einen einzigen Zweck, um das Geldwesen stabil zu halten. Das ist unsere Aufgabe. Was anderes kümmern wir uns nicht. Wir können weder die grüne Transformation machen, noch können wir die Wirtschaft ankurbeln oder die Arbeitslosigkeit verhindern. Wenn ihr uns das auch noch aufbürdet, dann können wir unsere Geldziele nicht mehr erreichen. Und die Notenbanken sind seit 40 Jahren jetzt darauf eingestellt, ausschließlich nur die Geldwertstabilität zu verfolgen. Und deswegen haben sie da auch sehr, sehr weitgehende Befugnisse. Und wenn man die schleifen will, das wird die längste Schlacht, wenn man das will. Und wenn es dann soweit ist, dann würde ich sagen, dann legen wir mal Inflation und Zinsgrafiken aus der Türkei über die amerikanischen und dann werden wir Gleichmäßigkeiten feststellen.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit im Podcast
darüber zu sprechen. Ich glaube auch nicht, dass das passiert.
Und zu beobachten vor allem, denn das ist natürlich das, was wir jetzt in den nächsten ja, 4 Jahren. Wir machen das jetzt ungefähr 4 Jahre. Ne? Ja. Also wir haben den letzten Wahlkampf begleitet, wir haben diesen Wahlkampf begleitet und dann schauen wir mal, was in 4 Jahren ist, wenn wir dann wieder hier sitzen.
Aber vielleicht nicht immer so ausführlich. Es gibt auch andere Themen und es gibt auch Themen bei uns vor der Haustür. Und nochmal, ich glaube auch, dass wir uns ja auch wieder am Riemen reißen.
Genau, und jetzt biegen wir mal so ein bisschen auf die Zielgerade ein, bevor wir uns hier noch weiter verquatschen. Denn wie schon zu Beginn gesagt, nichts ist spannender als Wirtschaft. Und wir sehen ja daran, dass wir jetzt so lange hier gesessen und gesprochen haben, dass es wirklich viele, viele Themen gibt, die man immer wieder sich anschauen kann und die auch jedes Mal wieder anders sind. Also ich weiß nicht, du machst das ja schon ein paar Jahre, es ist nie gleich.
Ne? Ja, das ist das Verhängnisvolle. Ja. Man sieht 10 Ausgangspositionen aus dieser Lage von vor 24 Jahren und sagt, dann passiert jetzt das und das, hat aber die 11. vergessen und die ist anders.
Ja,
dann deswegen, leider entscheidend.
Deswegen wird es halt nie langweilig bei uns. Ne? Also das war's von uns für diese Folge, für die erste Live-Folge, die wir hier vor Publikum aufgezeichnet haben. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht hier auf der Bühne. Ja, ich glaube, vielleicht machen wir das nochmal irgendwann. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich finde es toll. Man kriegt auch so ein bisschen Rückmeldung. Das ist ja was, was wir sonst gar nicht haben. Ne? Sonst sitzen wir da zu zweit im Studio und schicken das so in die Welt raus und man muss dann hoffen, dass mal jemand antwortet. Das können die Leute natürlich auch gerne machen. Die schreiben dann nämlich einfach eine E-Mail an podcast@dk.de und können uns da Fragen stellen oder Themen vorschlagen. Und ich habe tatsächlich in letzter Zeit einige Dinge bekommen, wo wir mal drüber gehen müssen. Da habe ich jetzt ein paar Themen im Köcher für die nächsten Sendungen, die wir uns dann mal anschauen können. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Abos oder auch über Bewertungen. Auf iTunes kann man so ein paar Worte verfassen. Mittlerweile auch auf Spotify habe ich gesehen, da kann man uns auch einen Kommentar hinterlassen. Da habe ich jetzt auch ein paar ganz tolle Kommentare noch gesehen und gelesen. Also ich freue mich da immer sehr über Feedback, aber das Feedback heute Abend ist natürlich ein ganz besonderes. Deswegen auch nochmal großer Dank an das Publikum hier vor Ort. Nicht nur, dass sie so lange zugehört haben, sondern auch, weil ich glaube, das wirklich eine tolle Erfahrung ist für uns alle hier. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen für heute ein Schleifchen dran an dem Podcast. Ich sage, machen Sie es gut und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören draußen und vielen Dank auch an Sie. Tschüss.
Trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.